Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Was macht das mit einem? Gerade noch warst du irgendjemand auf der Straße, der seinen Einkauf nach Hause getragen hat. Und auf einmal bleiben die Leute stehen, schauen dir nach, wollen vielleicht Selfies mit dir machen. Oder gerade noch warst du einfach jemand, der gemacht hat, was er eben für sich machen möchte. Und auf einmal gibt es Erwartungen von anderen, aber vielleicht gibt es die auch von dir selbst. Plötzlich erfolgreich. Unser Thema bei Ab 21 im Podcast mit Utz Dreger. Wir sprechen mit einem Unternehmer, wir sprechen mit einem Sportpsychologen. Los geht's aber mit einem, der bereits mit 24 Jahren viel Erfolg hat mit dem, was er tut. Loyal Kana, britischer Sänger, Rapper und darüber hinaus auch erfolgreiches Model. Er hätte ursprünglich sogar auch als Schauspieler durchstarten können. Er war an einer Schauspielschule und hatte mit 13 auch eine erste Rolle, und zwar in einem Blockbuster von Roland Emmerich, 10.000 BC. Und mich hat interessiert, warum es nach so einem Blockbuster für ihn nicht vor allem das Schauspiel geworden ist, dem er nachgeht.
You know what? I love film and I'm a big, you know, I've always been very interested in acting and Shakespeare etc. But
ich liebe Filme und Schauspielerei hat mich schon immer interessiert. Shakespeare und so. Aber wenn du ein Schauspieler bist, hast du dein Schicksal nicht in der Hand. Du kannst der beste Schauspieler der Welt sein und trotzdem keine Rollen bekommen, weil du zu alt oder 10 Jahre zu jung bist. Ich hatte Bock, was zu machen, was ich selbst ein bisschen steuern kann. Ich hatte keine Lust, einfach da zu sitzen und auf eine Rolle in einem weiteren Film zu warten. Ich wollte jetzt was machen.
So you just wanted to have it in your own hands?
Yeah, I just wanted to be busy.
Als es mit deiner Karriere richtig losging, es ging einfach sehr schnell. Du standst auf einmal als Support Act bei Nas auf der Bühne. Die BBC hat deine Single The Isle of Arran als hottest record of the world bezeichnet. Wie war das für dich, als der Erfolg dann doch so quasi plötzlich kam?
I guess yeah, it's surprising, man. I mean, for me it's weird because it's like I used to say it's kind of like getting fat, right?
So das war total überraschend. Ich vergleiche das immer damit, wenn du zunimmst. Jeden Tag guckst du in den Spiegel und siehst ein bisschen dicker aus als an dem Tag zuvor. Aber dir fällt das nicht so auf, weil es immer nur ein bisschen ist. Aber alle anderen um dich herum, die merken das. Und die sagen dann plötzlich, wow, du bist dick geworden. Und so war das auch mit dem Erfolg für mich. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, weil es jeden Tag ein bisschen mehr wurde. Erst kamen 100 Leute zu meinem Konzert, dann 500, jetzt sind es 10.000. Aber für mich war das kein großer Unterschied, weil sich der Erfolg so langsam angekündigt hat. Gleichzeitig wirkte es so, als wäre es über Nacht passiert. Ich hatte das aber nie auf dem Schirm, berühmt zu werden. Ich habe schon immer Musik gemacht, Reime geschrieben. Und wenn ich dafür bezahlt werde und Geld verdiene, ist das doch nicht schlecht.
Aber das, was du sagst mit dem, es ist wie, wenn man zunimmt und dann irgendwie in den Spiegel schaut. Gab es den Zeitpunkt, wo du in den Spiegel geguckt hast und hast gedacht, oh Gott, ich bin erfolgreich?
No, I mean, there's been times where I've looked in the mirror and thought, I'm fat, because I was chilling out last year, working on new music and I let myself go.
Nein, es gab Zeiten wie letztes Jahr, wo ich gemerkt habe, was es heißt, berühmt zu sein. Ich habe viel gechillt und entspannt an meiner Musik gearbeitet. Aber wenn es um Erfolg geht, ist das alles relativ. Klar, mit jedem Erfolg öffnen sich neue Türen. Man kann mehr machen mit mehr Leuten. Arbeiten. Und je mehr ich wachse, umso mehr wachsen die Leute um mich herum. Und es bedeutet natürlich auch Freiheit. In Großbritannien bin ich der Over-Guy und ich mag das. Denn das bedeutet, ich kann ohne Druck das machen, was ich will.
Eine zentrale Rolle spielt auch dein Vater in deiner Musikkarriere und warum du sie weiterverfolgt hast. Your father plays a key role also to you and, and your musical career. In which way? Can you maybe describe
that? He was a musician, my dad, and he wasn't like a professional musician, but you know, for a hobby. He was kind of one of the people, him and my mother, like exposed me to a lot of different music.
Er war Musiker, nicht professionell, aber als Hobby hat er das gemacht. Er und meine Mutter haben mich musikalisch inspiriert. Ich habe Hip-Hop geliebt, aber sie haben mir Jazz, Funk, Soul und Folk-Musik gezeigt. David Bowie, Leonard Cohen, Bob Dylan. Und damit haben sie mir Musik gezeigt, für die ich eigentlich zu jung war, um sie zu kennen.
So yeah, I guess they just kind of gave me a chance to expand my knowledge.
Dein Debütalbum Yesterday Is Gone von vor 2 Jahren hat hervorragende Kritiken bekommen. Wie hast du diesen Erfolg erlebt? Ist das auch ein großer Druck gewesen? Jetzt vielleicht auch im Nachhinein?
It was a fucking surprise. I really love making music.
Es war eine verdammte Überraschung. Ich liebe es, Musik zu machen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es vielen Menschen gefallen würde, gerade weil es Hip-Hop ist. Aber der Hip-Hop, mit dem ich aufgewachsen bin, war nie sexistisch oder homophob. Aber es gibt da immer die Befürchtung, dass wenn du etwas machst, das nicht Mainstream ist, ob die Leute das auch gut finden. Was echt schön war, als ich angefangen habe, Musik zu machen, gab es Leute, die gesagt haben, du solltest das so oder so machen. Aber ich habe immer gesagt, nee, ich mache das, was ich gerne machen will. Denn wenn das nicht funktioniert, dann bin ich selbst schuld und nicht jemand anderes.
At least I know that it was my idea and I was the one who failed, as opposed to I failed living someone else's dream out, you know?
Du machst ja immer noch weiter Musik. Inwiefern verändert das sich jetzt? Also diese Befreiheit, die du gerade beschrieben hast, inwiefern kannst du die immer noch haben?
So, I mean, I'd be lying if I said there wasn't more pressure to do well again. And I think that just comes from me.
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keinen Druck verspüre. Aber ich glaube, den mache ich mir selbst. Klar gibt es auch Leute, die mich unter Druck setzen. Aber ich bin ziemlich gut darin, Nein zu sagen. Zu Plattenbossen, Radioleuten. Nein sagen zu können, ist sehr wichtig. Aber worüber ich sehr glücklich bin, meine Freundin ist ein großer Oldschool-Rap-Fan. All die Hip-Hop-Musik, mit der wir aufgewachsen sind. Und wenn ich was machen würde, das ihr nicht gefällt, würde sie mir sagen, ey, der Flow ist nicht gut. Denk noch mal drüber nach. Erst fand ich es scheiße, aber heute denke ich, wie glücklich ich mich schätzen kann, eine ehrliche Meinung jenseits vom Musikbusiness zu haben.
She's just thinking about purely the music, which is difficult to think about as it becomes a business, you know?
Wenn ich Deutsch rede, verstehst du mich eigentlich?
Ein bisschen.
Ja, du hattest es in der Schule?
I did study, which would be mein Lieblingsfach.
Ah, es war dein Lieblingsfach?
Ja, ja, ja.
Oh la la.
Deutsch, ja.
Ja, wirklich?
Ja, natürlich. I don't know. I really can speak barely anything, but I enjoy trying.
Ich hatte ein bisschen Deutsch in der Schule, aber ich kann wirklich kaum etwas auf Deutsch sagen. Ich hatte aber immer den Traum, hier zu leben. Ich war mal in Köln auf Schüleraustausch und immer nach der Schule bin ich durch Köln gelaufen, habe mich versucht zu unterhalten und habe mich in die Stadt verliebt. Bevor ich meine Freundin getroffen habe, war mein Plan, für ein Jahr hierher zu ziehen und Musik zu machen. Denn ich liebe es hier. Denn die Liebe zum Hip-Hop hier und die Produzenten, man hat das Gefühl, es ist eine echte Community hier. Und ich wollte Teil davon sein. Eine der besten Shows habe ich in Frankfurt gegeben. Das war verrückt. Die Leute, aber auch Hamburg, München war krass, Berlin war krass, Köln, alle sind krass hier. Ich liebe es einfach hier.
But everywhere, Hamburg, incredible. I mean, I don't know, man. Munich was sick. Berlin is obviously sick. Cologne, everywhere sick. I don't know. I just love it here.
Du warst ganz schön viel auf Tour in letzter Zeit. Hat sich dein Leben dadurch total verändert?
It unlocked the world for me. I think I kind of was able to see the world in a way that not many people get to see the world.
Das hat mir die Welt geöffnet. Plötzlich konnte ich die Welt bereisen, wie noch nie zuvor. Ich wurde meist abgeholt und ins Hotel gebracht. Aber ich bin sofort wieder raus auf die Straße. Wenn du zwei Tage in einer Stadt hast, bist du einfach nur hungrig, viel zu entdecken. Überall, wo wir waren, haben wir Locals getroffen. Durch meine Musik habe ich die Chance, die Welt zu sehen.
Yeah, I think I've seen the world through my music, you know?
Deine Texte sind immer sehr persönlich. Du hast auch kein Problem, sehr offen über deine Emotionen und deine Gefühle zu reden. Warum ist das so ein wichtiger Teil von dir?
Ich kenne es einfach nicht anders. Meine Mama und meine Großmutter, die haben mich großgezogen und immer offen über ihre Gefühle geredet. Und wenn ich sauer war, haben sie mir zugehört. Meine emotionale Intelligenz wurde dadurch immer stimuliert, glaube ich.
Aber so als Mann oder als Junge ist das ja zwischenzeitlich vielleicht auch gar nicht so einfach, so offen zu sein.
First it was difficult because I was like an outcast or a weirdo.
Erst war es schwierig, denn ich war ein Außenseiter, aber ich fand es immer wichtig und mutig. Viele dachten, ich wäre ein Loser und weinerlich. Aber als ich älter wurde, dachte ich mir, ihr seid nicht mutig. Es gehört viel Mut dazu, seine Gefühle zu zeigen. Und es ist unglaublich wichtig, um sich gut zu fühlen.
I think it's very, very important, because nothing gets better until you look at the thing that's making it worse, you know?
Ja. Jetzt gerade wird sehr viel über Großbritannien gesprochen. Sie spielen auch in unseren Nachrichten eine große Rolle. Der Brexit findet statt oder auch nicht. Man weiß es nicht so ganz genau.
Sorry.
What does it do with you, this whole Brexit thing that's
makes,
going on?
The first thing it does is it makes me look like an asshole. Because I'm English. So.
Also als allererstes fühle ich mich wie ein Arschloch, weil ich Brite bin. Alle denken immer sofort, Brite ist gleich Brexit. Weißt du, davor habe ich immer nach Amerika geguckt und habe die Amis ausgelacht wegen ihrer politischen Situation. Und plötzlich lachen die Leute über uns. Und was das so wehtut? Ich bin aus London und London ist eigentlich eine Multikulti-Stadt mit Verschiedenheit und Akzeptanz. Ich bin zur Schule gegangen mit Leuten, wo jeder eine unterschiedliche Religion hatte, unterschiedliche Kulturen zusammenkamen. Und all das passiert im Rest von Großbritannien nicht. Und ich habe immer gedacht, naja, London ist toll, gar nicht rassistisch und der Rest von Großbritannien ist nicht unbedingt rassistisch. Aber sie haben Angst vor Veränderungen. Mir bricht es das Herz, denn ich habe schon ganz Europa gesehen. Ich habe fast in jeder europäischen Hauptstadt gespielt. Und überall habe ich mich zu Hause gefühlt. Du und ich, wir sind doch alle Europäer. Es ist doch besser, wenn wir zusammenbleiben. Das ist doch echt eine Schande. Was echt tragisch ist, 15% der Menschen, die für den Brexit gestimmt haben, sind schon tot.
I just think it's a shame. There's also a cool fact that, not cool, it's a heartbreaking fact that 15% of the people who voted to leave the EU are dead.
Yeah. Really?
Yeah, yeah. Before it even happened. They fucked us.
Oh God.
Yeah.
Liverpool.
Yeah.
Du bist großer Liverpool-Fan. Hm. Bayern spielt nächste Woche in der Champions League gegen Liverpool. Wie macht sich Jürgen Klopp? Was sind deine Voraussagen? You're a fan of Jürgen Klopp,
I heard? I am. I love Jürgen Klopp. I love him with all my heart. Because I love Germany.
Ich liebe Jürgen Klopp mit all meinem Herzen. Denn ich liebe Deutschland und ich liebe die Intelligenz und die Menschlichkeit, die er mitgebracht hat. Die Fußballwelt ist so künstlich geworden und jemand zu sehen, der so menschlich ist, ist echt schön. Und ich liebe Bayern München, schon immer. Ich habe einige Bayern-Shirts, nicht weil ich Fan bin, aber weil die Shirts cool sind. Ich meine, in Europa zählen sie zu den besten Teams, aber sie werden älter. Und was interessant ist, Legenden wie Müller, er ist nicht mehr so jung wie früher, auch Lewandowski, Robben. Würde mich interessieren, was passiert. Denn jedes Team spielt irgendwann schlechter und muss sich irgendwann neu aufbauen mit neuen Spielern. Das wird schwierig für die Bayern.
Well, they get new players in and they build up again, so it's gonna be difficult for them.
Liverpool wins.
Natürlich.
Lloyd Garner, der uns im Ab 21 Studio in Berlin besucht hat.
Deutschlandfunk Nova.
Sind wir mal ehrlich, wir lieben Erfolgsgeschichten. Ist doch so, gerade im Sport. Wenn bei den Olympischen Spielen zum Beispiel ein Nachwuchstalent eine Medaille bekommt, dann wird die Person gefeiert. Das ist eine tolle Geschichte, auch in Talkshows wird die eingeladen. Und die steht dann ganz auf einmal plötzlich im Rampenlicht. Ähnlich ist es ja bei Fußballern, die schon sehr jung, sehr erfolgreich werden. Auch sie bekommen plötzlich ungeahnte Aufmerksamkeit und müssen mit diesem Erfolg dann erst einmal klarkommen. Deswegen sagt der Sportpsychologe Christian Zepp von der Sporthochschule Köln auch, Erfolg braucht erstmal eine Vor- und aber auch eine Nachbereitung. Ich habe Christian Zepp gefragt, was denn da genau vorbereitet werden muss.
Eine Vorbereitung für einen Erfolg ist insofern wichtig, als dass die Menschen darauf vorbereitet sind, was da passiert. Also der Fußballspieler bereitet sein Dribbling, seinen Pass vor, damit er im Spiel nicht überrascht wird, dass da irgendwas nicht funktioniert. Und genauso ist das eben dann auch wichtig auf dieser mentalen Ebene. Was könnte denn da demnächst auf mich zukommen? Welche Medienanfragen könnten auf mich zukommen? Welche Ablenkungen könnten auf einmal da sein? In Zeiten von sozialen Netzwerken sind da viele Athleten von jetzt auf gleich der öffentlichen Meinung absolut ausgesetzt. Und in den jungen Jahren sind die Athleten dann natürlich da auch dran interessiert. Was wird da über mich geschrieben? Was wird da über mich gesprochen? Und das ist ein Punkt, auf den sie sich vorbereiten müssen, dass nicht alles, was da stehen wird, zu ihrem Benefit sein wird. Und dass sie sich eben genau damit auseinandersetzen, wie gehe ich denn mit Kritik an der Stelle um? Weil auf der einen Seite bin ich auf einmal unfassbar erfolgreich vielleicht. Und auf der anderen Seite gibt es aber Menschen, die absolut kritisieren, was ich mache, die sehr, sehr neidisch sind darauf, wie ich mich verhalte oder wie eben mein Erfolg aussieht oder welche Frisur ich heute habe oder wo ich am Wochenende hin eingeladen werde.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel?
Ich habe ein konkretes Beispiel. Das war so ein bisschen Vor- und Nachbereitung. Das ist jetzt ein paar Jahre her mit einer Athletin, auch relativ jung damals. Sie war 18 Jahre, war für ihr Land sehr, sehr erfolgreich. Und das Land hatte große Erwartungen, dass bei internationalen Wettkämpfen jetzt definitiv eine Goldmedaille bei rumkommen muss. Und die hat damals gesagt, hey, Christian, ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich mit den ganzen Erwartungen gerade umgehen soll. Die Medien kommen zu mir, Freunde kommen zu mir, meine Lehrer kommen zu mir, meine Eltern, ich selber, Sponsoren wollen was, der Verband will was. Und wo die Athletin dann überhaupt erstmal lernen musste, okay, was kann ich denn eigentlich gerade kontrollieren? Und über einen Großteil, über den wir da gesprochen haben, war eigentlich sofort klar, das kann ich gar nicht kontrollieren, was die anderen da machen. Aber es gibt genau eine Sache, und genau eine Sache, und die haben wir alle Menschen gemeinsam, die wir kontrollieren können. Nämlich das, was ich denke und wie ich an der Stelle mit dieser Situation dann umgehe, wie ich die Situation bewerte. Und so haben wir dann damals versucht, das für sie so ein bisschen aufzulösen, dass sie deutlich entspannter in den Wettkampf reingehen konnte, damit nämlich nicht mehr nur diese kompletten Erwartungen, der komplette Druck von außen auf ihr lastete, sondern dass sie da mit einem freudigen Gefühl tatsächlich in den nächsten Wettkampf reingehen konnte.
Was ist denn die Nachbereitung dabei? Oder ist die, haben wir die jetzt eigentlich im Grunde genommen auch schon benannt? Also ist das doch schon, wenn die Sportlerin weiß, die Presse ist jetzt schon hinter mir her, dann ist das sozusagen eine Nachbereitung von dem Erfolg, der bereits eingetreten ist.
Genau, an der Stelle wäre das dann so eine Mischform davon, weil wir bereiten uns darauf vor, wie es wird, und dadurch ist es eben auch eine Nachbereitung. Aber eine Nachbereitung beinhaltet dann eigentlich nachher ähnliche Sachen. Wenn ich mich darauf vorbereite, entwickle ich einen Plan A, B und C, wie ich mich verhalten möchte, wenn diese Situation auf mich zukommt. Das heißt, da muss ich gar nicht mehr großartig drüber nachdenken, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich bin vorbereitet. Wenn jetzt der Erfolg quasi da ist und ich bin noch nicht darauf vorbereitet, dann ist das genau die Aufgabe zu überlegen, okay, wie gehe ich denn jetzt gerade mit der Situation um? Das heißt, an der Stelle müssen wir auch wieder Strategien entwickeln, schauen, was kommen da gerade für Aussagen, was kommen da gerade für Erwartungen, was passiert bei mir selber? Wir sind bisher gerade bei allem, worüber wir sprechen, immer nur bei dem, was von außen kommt. Aber wir müssen uns auch vielleicht dann mal überlegen, okay, was passiert denn in mir selbst als Athlet? Bin ich auf einmal nur noch auf die Sachen konzentriert, die, ja, die so glamourös sind und wo ich eingeladen werde, und ich lade mir jetzt auch meinen Friseur ein und den lasse ich einfliegen, damit ich die Haare schön habe?
Sieht man ja nicht so selten. Sie meinen so einen Erfolg zu Kopf steigen quasi einfach.
Ja, ja, ganz genau, ja. Und damit das eben nicht passiert, ist es dann eben auch wichtig, ganz konkret an den Werten des Athleten zum Beispiel zu arbeiten. Das ist eine vorbereitende Sache, aber die kann man eben auch nachbereitend machen. Welche Werte habe ich denn eigentlich? Wie möchte ich, dass ich über mich selber spreche? Wie möchte ich, dass meine Identität tatsächlich ist? Meine Identität, und das ist wichtig, nicht nur als Athlet oder als Athletin, sondern eben auch als Mensch. Wie sieht der Mensch hinter dem Athleten aus? Und wenn dieser Mensch eine klare Vorstellung davon hat, was ihm oder ihr in dem Leben eben wichtig ist, dann fällt es den Athleten im Nachhinein auch häufig etwas leichter, mit Erfolg, wie auch immer der aussieht, umzugehen.
Viele Athleten oder viele Sportler haben ja tatsächlich so ein Gewinnergen eingepflanzt bekommen. Die werden ja darauf trainiert, dass sie ehrgeizig mit sich sind. Sonst können die ja gar nicht so durch diesen harten Trainingsalltag gehen. Und dann muss ja im Grunde genommen, also wenn sie dann viel Erfolg einfahren, muss man ihnen ja auf der anderen Seite dann wieder sagen, okay, aber bleib auf dem Teppich und ist nicht so wichtig und es gibt wichtigere Sachen. Das ist ja eigentlich so eine Doppelbotschaft, die man da dann in seinem Athletenleben integrieren muss. Oder sehe ich das falsch?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man immer eine richtige Balance zwischen unterschiedlichen Polen hat. Und genau darüber sprechen wir ja jetzt auch gerade. Auf der einen Seite absoluten Ehrgeiz und Disziplin, das Training auch dann morgens um 6 Uhr zu machen, wenn man eigentlich keine Lust dazu hat, das einerseits. Den Erfolg dann eben auch tatsächlich zu feiern, und das ist auch wichtig, stolz darauf zu sein, dass man am Ende etwas erreicht hat. Wenn ich das immer nur runterspiele, dann funktioniert der sportliche Erfolg langfristig auch nicht. Aber gleichzeitig eben auch immer nochmal zu sagen, hey, es ist am Ende nur Sport. Es gibt wichtigere Dinge im Leben, und wenn das am Ende nicht funktioniert, das Leben geht trotzdem weiter. Ja, das ist für viele Athleten schwierig und das ist auch für viele Trainer vor allen Dingen immer wieder schwierig, aber das ist eine der Hauptaufgaben, die wir da haben, die richtige Balance zwischen Ehrgeiz auf der einen Seite, Disziplin auf der einen Seite und auch einer gewissen Lockerheit und Gelassenheit auf der anderen Seite zu entwickeln.
Sportpsychologe Christian Zepp über Erfolg und wie man den am besten in den Griff kriegt. Gleich, da geht es hier um unternehmerischen Erfolg, einen Hype, eine Blase, wie sie geplatzt ist, und wir kriegen diese ganze Geschichte vom Gründer erzählt.
Deutschlandfunk Nova.
Felix Petersen ist jemand, der in der Startup-Szene Berlins Einnahmen hatte und ich würde sagen auch hat. Bevor die Geschichte beginnt, die wir jetzt hier von ihm erzählen, hat er bereits 2008 mal ziemlich für Aufsehen gesorgt. Places, das von ihm mitgegründete ortsbasierte soziale Netzwerk, wird von Nokia gekauft. Der finnische Mobilfunkriese ist damals noch Weltmarktführer und Felix Petersen wird zunächst für ihn tätig. Doch nach einiger Zeit, und hier beginnt unsere Geschichte, drängt es Felix dann wieder, was Eigenes zu gründen.
Bisschen auch Druck von außen, so hey, du hast ja erfolgreich eine Firma gemacht, du kannst doch jetzt nicht bei Nokia versauern, du musst doch nochmal was Neues machen. Und natürlich hatte ich auch viele Ideen, die ihm so im Kopf rumgespukt sind, und ich dachte auch, Mensch, diese App-Sache, die kannst du eigentlich nicht verpassen und hier rumsitzen und irgendwie dein Corporate-Dasein fristen.
Es ist irgendwann 2010, der wachsende Markt für mobile Apps öffnet neue Möglichkeiten. Er hat es erwähnt, Felix und seine späteren Mitgründer haben gemeinsam eine Idee für eine App.
Wir kamen so beim Bier auf die Idee, eigentlich liebt doch jeder so Listen, Top-10-Listen, alles muss irgendwie in Listen kategorisiert werden, aber es ist natürlich auch schon älter, es gab schon immer die Charts und irgendwelche Top-Listen.
Listen, die Tops von Flops unterscheiden. Sie entwickeln Aimen, eine App, die diese Listen zusammenführt. Also Listen mit so Fragen wie, wo gibt es den leckersten Hamburger oder was macht den perfekten Sonntag aus? Die App macht eigentlich oder soll eigentlich einfach nur Spaß machen, aber ganz nebenbei macht es natürlich was anderes noch, nämlich Daten sammeln.
Diese Nutzwertidee, dass man irgendwann sagen kann, wenn wir genug Daten haben, dann ist Aimen halt das, wo ich hingehe, statt Google, um zu sagen, was ist denn das beste Mountainbike für unter 1000 Euro oder was ist denn der gesündeste Softdrink? Weil das sind ja unglaublich relevante Sachen und auch unglaublich konsumentscheidende Geschichten. Also unsere Idee war ja irgendwann wirklich 50% oder 70% der Anfragen bei Google sind ja nicht, wann wurde Thomas Jefferson geboren, sondern sind ja, ich will was kaufen, ich will was machen, ich will was buchen. Meistens für Geld.
Felix und seine Mitstreiter testen ihre App und das, was ihre Tests in kleineren Gruppen ergeben, ist großartig. Die Leute sind wahnsinnig heiß auf diese App, darauf Listen anzuklicken.
Also wir haben die ganze Zeit nur gegrinst, weil wir hatten diesen Prototypen, wie so, also wenn wir Gold gefunden hätten, wir wussten, wir haben jetzt was richtig Gutes da in der Hand. Dann haben wir eben auch gesagt, okay, wir zeigen es einfach erstmal nur den Allerbesten. Wir haben halt nur den besten Investor genommen, Index, da sind wir zuerst hin. Und die haben sofort zugesagt, haben es uns sofort 1 Million gegeben, nach einer Stunde quasi.
Und es kommt noch besser. Mit Ashton Kutcher geht ein prominenter Schauspieler, aber auch Investor ins Netz. Die Presse schreibt und jubelt hier, die Szene ist begeistert. Der Start von Aimen gelingt auch. Und trotzdem muss sich Felix nach gar nicht so langer Zeit Gedanken machen.
Als wir dann gemerkt haben, dass diese anfänglichen fantastischen Zahlen nach ein paar Monaten gar nicht mehr so fantastisch waren, man hat am Anfang so eine Art wie eine Abhängigkeit gesehen. Also es war wie Crack für die Leute. Aber nach 3 Monaten wurde es auch langweilig.
Und dann ist die Krise da. Die Nutzerzahlen sind alles andere als vielversprechend. Aber das wissen erstmal nur Felix und sein eigenes Team, was eben dann auch besonders hart ist. Weil der Erfolg muss nach außen weiterverkauft werden. Wobei man zeitgleich nach innen hin weiß, es läuft einfach nicht.
Also ja, das ist tatsächlich eine emotional sehr schwierige Situation. Am Anfang waren wir ja extrem begeistert davon. Das heißt, das war nicht gespielt. Also wir hatten breite Schultern, weil wir dachten, wir haben auch wirklich einen Ass im Ärmel. Und klar, dann irgendwann ist natürlich diese Diskrepanz zwischen Realität und dem, was du draußen verkaufen musst. Das geht ja schon bei kleinen Sachen los. Du bist in einer Konferenz, einer fragt dich, und wie läuft's? Dann sagst du ja nicht scheiße, dann sagst du super. Und da zahlt man einen hohen emotionalen Preis bis hin zur Depression oder so. Also es ist wirklich eine schwierige Situation. Man fühlt sich ja auch unter Druck von den Mitarbeitern, von den Nutzern, von den Investoren. Aber auch vor allem, eben, weil man sich an seinem eigenen Anspruch messen will.
Der Erfolg der App Aimen wurde ihr von vielen Seiten schon attestiert, bevor sie ihn überhaupt hatte. Gründer Felix Petersen hat die großen Ziele, die er und seine Mitbegründer hatten, da ja, auf lange Sicht nicht einlösen können. Am Ende haben sie den Laden verkauft und trotzdem war es schon auch noch irgendwie ein Erfolg. Die ganze Geschichte und wie sie ausgegangen ist, könnt ihr in unserer Serie Startup and Down nachhören und die findet ihr natürlich bei uns auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
New York. Seinen Namen trägt er zu Recht. Der Drahthaar Fox Terrier King ist bei der traditionsreichen Westminster Hundeschau in New York zum Besten der Show gekürt worden. An der 143. Westminster Hundeschau im Madison Square Garden hatten 2800 Hunde teilgenommen. Kings Hundeführer Gabriel Rangel sagte unter Tränen, nachdem Preisrichter Peter Green heute seinen Hund zum Sieger erklärt hatte, das bedeutet mir alles. Jetzt, da King den Wettbewerb gewonnen habe, bleibt nichts mehr zu tun, sagte Rangel über Kings Zukunft. Er sollte irgendwo auf einem Feld herumrennen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.